Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Gibi-Reihe. Müsste jetzt die Nummer 13 sein, wenn ich so richtig sehe. Weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast, Lukas.
Doch, ja, sollte hinkommen. Ansonsten sagt der Titel was anderes. Das,
Richtig.
was da steht, stimmt auf jeden Fall.
Ja, und mit heute zwei ganz guten Filmen. Also ich hatte Spaß. Hab mich auch drauf gefreut, auf beide sogar.
Ich glaube, ganz gut trifft's, aber ich habe vielleicht etwas höhere Erwartungen in unserer Ghibli-Reihe.
Oh. Okay. Ja, also ich will jetzt nicht schon spoilern auf die nächsten Folgen, aber wer sich vielleicht noch zurück erinnern. Aber gut. Genau, wir haben zwei größere Filme, kleinere Filme, weiß ich nicht, wie man das bezeichnen kann. Als gerade der erste ist auf jeden Fall schon ein guter Brocken, würde ich sagen.
Ja, also die Leute sehen es ja sowieso in den Kapitelmarken. Kaguya ist tatsächlich mit 2 Stunden 17 Minuten einer der eher längeren Filme.
Genau. Mani, also Erinnerung an Mani hingegen, sind dann schöne, ich glaube, 107 Minuten oder sowas
102
gewesen.
Minuten oder sowas,
102, genau,
ja.
sowas.
Also komplett Kinolänge, so Standardlänge. Also so eine gute halbe Stunde kürzer.
Ja, die beiden sind einmal 2013 erschienen, Legende Prinzessin Kaguya und dann Mani 2014.
Ich glaube, Kaguya ist auch unser letzter Takahata-Film, richtig?
Genau, weil Takahata ist ja dann leider im Jahr 2018 gestorben. Er hat auch jetzt für Legende der Prinzessin Kaguya, wenn man sich auch nochmal seine Filmografie anschaut, ein bisschen Zeit gelassen. Also sein letzter Film war ja dann 1999, Meine Nachbarn, die Yamadas. Das heißt, ich glaube auch 2008 oder 2009 hat er auch erst angekündigt, dass er jetzt einen neuen Film macht. Aber genau, dann 4 Jahre, 5 Jahre später ist er gestorben.
Ja.
Ja, Legende der Prinzessin Kaguya war auch ein Film, wo ich mich sehr drauf gefreut hatte. Das war nämlich auch einer von den Filmen, wo ich dachte, okay, weshalb ich am Anfang vor unserer Ghibli-Reihe gedacht habe, ich glaube, die Takahata-Filme sind eher was für mich als die Miyazaki-Filme. Denn ich glaube, wenn man den Film mal irgendwie so gesehen hat, dachte man sich so, sofort, okay, wie sieht der denn aus? Wow, das ist ja ein toller Stil.
Also, ich habe mich schon auf die Optik gefreut, tatsächlich. Worauf ich mich mehr gefreut habe, ist, dass es halt einfach eine Verfilmung von diesem klassischen Märchen mit der Mondprinzessin Kaguya eben ist, die ja doch einen großen Einfluss in Japan hat und wo wir ja auch in deutlich mehr anderen Anime schon Referenzen dazu gesehen haben. Deswegen, ja, habe ich mich ein bisschen drauf gefreut, auch wenn ich glaube, zur klassischen Erzählung ein bisschen mehr Fluff drumrum ist.
Ja, aber da kommen wir auf jeden Fall noch gleich dazu. Das war auf jeden Fall so ein Titel, wo ich mich richtig drauf gefreut habe. War auch damals Oscar nominiert, habe ich nochmal so nachgeguckt, weil es mich interessiert hatte. Hatten, glaube ich, aber nicht gewonnen. Also wir wissen ja, dass nur irgendwie die Miyazaki-Filme zweimal gewonnen hatten.
Es gibt noch einen anderen Anime-Film, der zwischendrin gewonnen hat, aber das ist eher unbekannt.
Genau, also so ein Kurzfilm war mal. Ja, und du hast es schon angesprochen, also ist eine Adaption der Geschichte vom Bambussammler Taketori Monogatari. Ist auch so, was ich jetzt dann gelesen habe, wirklich die älteste Prosaerzählung in diesem Monogatari-Stil, die halt überliefert ist. Ich wusste zwar natürlich, oder wir wussten, das ist so eine klassische Geschichte in Japan, aber dass es wirklich dann die älteste in diesem Stil erzählte Geschichte war, fand ich dann doch ganz interessant.
Ja, es gibt noch so ein paar andere Geschichten, zum Beispiel die für den Tanabata, die von den zwei Liebenden, die dann in den Sternbildern auseinandergerissen werden und dann immer zu diesem 7.7. sich eben treffen. Oder es gibt noch die Momotaro oder so, von
Ja.
dem, wenn ich mich richtig erinnere, ähnlich wie Kaguya, nur dass dann halt die Figur nicht im Bambus, sondern in einem Pfirsich gefunden wurde.
Ja,
Also es
genau, und
gibt
dann.
schon so ein paar Sachen, die man auch namentlich nennen kann. Aber ja, Kaguya ist schon eine der großen.
Richtig. Visueller Stil habe ich schon angesprochen, ist halt dieser Sumi-e-Wasserfarben-Tuschemalerei-Stil. Für mich natürlich noch toll, weil ich liebe ja auch zum Beispiel das Videospiel Okami, wo natürlich auch Prinzessin Kaguya auch drin vorkommt. Aber da wurde es in 3D umgesetzt und hier jetzt in diesem tollen Animationsstil. Auch, dass die ganzen Charaktere so diese skizzenhaften Outlines haben. Das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, das ganz, ganz große Highlight. Also das hat mir richtig gut gefallen. Wusste ich schon vorher, dass es mir gefallen wird. Und da gab es auf jeden Fall auch zwei, drei richtig krasse Highlights.
Ja, genau, das ist so ein bisschen, der Stil ist halt das absolute zentrale Stück von dem Film. Du würdest ihn wahrscheinlich auch so mögen, aber es hilft halt doch schon sehr, dass es diesen ausgefallenen Stil hat, dass es dazu noch sehr schön animiert ist. Ja, und dass das einfach an der Stelle ja, Peak-Anime ist.
Ja, und ich habe mich auch gefreut, dann jetzt mal wirklich so, weil ich habe danach auch noch mal geguckt, ich habe zwar ein paar Vermutungen gehabt, wo es vielleicht ein bisschen die eigenen Akzente von Takahata sind, aber das ist schon sehr gut diese ganze Geschichte adaptiert, die ja im Original auch sehr einfach, sage ich mal, ist. Also es ist jetzt nicht gerade irgendwie so die längste, ausgiebigste Geschichte.
Ich habe es mir jetzt auch nicht im Detail angeschaut, was dazugekommen ist, aber ich gehe davon aus, dass gerade so Kernelemente wie die fünf Bude, die da jeder einen Schatz aufzählen, dass das, glaube ich, ein Element ist, weil wir es ja auch aus westlichen Märchen sehr kennen oder sogar von griechischen Legenden so, wo ich denke, dass es ein bisschen weniger Fokus der Geschichte ist, ist, was die Eltern von ihr machen und was die Buhler dann auch außerhalb davon noch so machen. Und vielleicht sogar die Love Story mit dem Freund aus dem Anfang.
Ja, aber da kommen wir auf jeden Fall gleich drauf ein. Sollen wir kurz einfach mal, die Handlung ist ja wirklich nicht viel, also wie die grobe Handlung von der Geschichte vom Bambussammler an sich so ist. Oder kann ich ja kurz sagen, was halt dazu gehört, was nicht dazu gehört.
Klar, das überlasse ich dir.
Also der Bambussammler, die Figur findet halt Kaguya in einem Bambussprössling. Da ist sie halt so als kleine, ausgewachsene Prinzessin-Figur, die aber dann zum Kind wird und dann die Eigenschaft hat, dass sie recht schnell heranwächst. Das heißt, viel schneller als normale Kinder. Die beiden, also der Bambussammler und seine Frau, sind dann so ein bisschen die Zieheltern. Und irgendwann findet er im Bambuswald dann auch zum Beispiel Kleider und Gold und sieht es halt als Zeichen des Himmels, dass er ihr so ein edles, eine höhere Position, dass Kaguya für eine höhere Position bestimmt ist, und als Adlige aufwachsen soll, was dann auch gemacht wird. Dann hast du ja schon erwähnt, gibt es diese fünf adligen Freier, wie auch immer, die halt um ihre Hand anhalten. Und Kaguya sagt halt oder gibt ihnen so fünf Aufträge, die eigentlich unmöglich sind, weil sie halt diese nicht heiraten möchte. Und dann am Schluss hat auch der Kaiser Interesse an ihr, aber sie offenbart dann, dass sie eigentlich eine Figur oder eine Person vom Mond ist, wohin sie am Schluss dann auch zurückkehrt. Das ist insgesamt so ein bisschen grob, wie das Ganze abläuft. Was hier ja auch der grobe Ablauf ist, was die Akzente von Takahata sind, was ich mir auch sofort gedacht habe, als du gemerkt hatte, dass viel mehr auf den Charakter Kaguya eingegangen ist oder eingegangen wird, ist halt, wie sie aufwächst, als auch ihr Charakter. Dass sie ja so ein bisschen Tomboy, Bushikos ist, nicht anmutig am Anfang, so als Pöbel aufwächst, bisschen wild ist. Kennt man ja auch meistens, dass irgendwie so hier die Prinzessin-Figur, aber dann ein bisschen im Schmutz ist und so weiter. Und alles, was dann dazu genutzt wurde, um da so ein bisschen ihr mehr Charakter zu geben, darum auch die Bauernfamilie, also gerade mit diesem Satemaru, ihrem Kindheitsfreund, das ist alles ein Original. Und das hatte ich auch als so.
Das hatte ich mir fast gedacht.
Genau, das hat man, glaube ich, vermutet.
Wahrscheinlich auch das Lied, was sie singt und was sie, worauf sie am Ende noch mal eingeht, ist wahrscheinlich auch nicht original.
Ja, genau so Zeugs, also das bisschen noch
so
dazu.
So Sachen, ja, ja.
Genau.
Wie gesagt, auch ich gehe auch davon aus, so wie sich das mit ihrer Familie entwickelt, dass ihr Vater dann auch eine Position am Hof bekommt, gehe ich auch davon aus.
Das ist schon so ein bisschen die Thematik, dass er halt auch so ein bisschen was für sich haben will, glaube ich, im Original. Ich glaube, vielleicht ein bisschen freundlicher dargestellt, aber da hatte ich zumindest was gelesen, dass seine Figur im Original halt auch eine thematische Bedeutung. Das ergibt schon Sinn, wie das auch hier umgesetzt wurde. Genau, aber ja, das war halt auf jeden Fall, wo ich auch sofort dachte, okay, da wird so viel drauf gesetzt, dass sie halt diese, was man heutzutage einfach schon als bisschen Klischee vielleicht haft kennt, dass die adlige Prinzessin hat aber so ihre wilde Seite an sich, dass das wahrscheinlich komplett Anime Original ist, weil im Original kannst du dir vorstellen, auch so wenn du Märchen oder Geschichten insgesamt kennst, sind es ja meistens eher so nicht krass charakterliche Figuren. Die stehen für was vielleicht.
Werden so gut wie nicht charakterisiert.
Ja, und gerade wenn die Geschichte auch noch irgendwie um 900 niedergeschrieben wurde oder sowas, da gab es ja auch noch nicht so viel.
Da gab es noch keine wilden Frauen, sagst du.
Nein, ich meine aber an Story-Handlungsstränge, wo man sich vielleicht orientieren konnte oder innovatieren konnte, wie auch immer. Genau. So, also ich will auf jeden Fall noch mal kurz auf die Visuals eingehen. Also das Ziel, habe ich schon gesagt, war toll. So ein paar Sachen, wie zum Beispiel dann Schattenwurf von Äste, war echt schön. Kleine Frösche am Anfang. Ich hatte am Anfang in der ersten 15 Minuten oder sowas schon mal so einen richtigen Flash, wo einfach, oder so ein Holy-Shit-Moment, weil die Hintergründe insgesamt, kann man einfach sagen, verdammt schön aussehen, aber da war das zum ersten Mal, als der Frühling anbricht und man so richtig viel bunt gesehen hat, auch mit Sakura-Blüten und so. Holy fuck, ist dieser Film einfach schön. Er ist richtig, richtig schön. Viel hell, weiß, also wir haben zwar Nachtszenen, die sind aber nicht so oft. Und was mir bekannt vorkam so ein bisschen bei Nachbarn, die Yamadas hat das auch schon eingesetzt, es fadet meistens so ein bisschen am Rand aus, teilweise weich gezeichnet. Das heißt, spielt dann wieder mit rein, dass halt so viel weiß drin ist.
Ja.
Und für mich war, glaube ich, so ein absoluter Magic Moment in Anime, muss ich jetzt einmal so sagen, die Sequenz, als sie wegrennt. Das ist, glaube ich, einer meiner liebsten Animationssequenzen aller Zeiten. Absolut großartig.
Ja, gerade wie dann alles ineinander fließt, stimmen wir voll und ganz zu, das ist schon ein Highlight-Moment.
Als die Hintergründe immer roher werden, skizzenartiger, ich habe ja schon erwähnt, die Charaktere sind an sich ja schon ein bisschen skizzenartiger, ist absolut großartig. Also, holy fuck, ich habe diese Szene danach noch mehrmals wiederholt. Also, die ist wirklich, wow. Masterpiece.
Wie muss ich mir das vorstellen? Bist du dann auf YouTube gegangen und hast die Szene gesucht oder hast du einfach bei
auf Netflix
oder wo auch immer wieder zurückgespult?
Ja.
Bist du so jemand, der dann die VHSs ausgeleiert hat früher?
Vielleicht. Ja, aber das war echt, diese Szene, das war wirklich so, da ist mir wirklich die Kinnlade runtergegangen. Also da wusste ich, oh, das ist gerade was ganz Besonderes für mich. Richtig geil.
Videotheken hassen diesen Trick.
Ja, ich dachte auch zwischendrin von Kaguya, ihre Seiyu würde mir bekannt vorkommen, aber anscheinend war das ihre einzige und erste Rolle. Aber sie wirkte zumindest so vom, also, dass ich sie irgendwie von woanders gekannt hätte, aber okay. Ja, manche Sachen fand ich noch ganz interessant, als es ums Hofleben ging. So Sachen, also das hat man schon mal gehört mit diesen schwarzen Zähnen und wie das Ganze funktioniert, aber halt.
Boah, gerade diese schwarzen Zähne sind, glaube ich, fürs westliche Gefühl einfach richtig eklig.
Ja.
Ich weiß nicht, kam dir das auch so vor?
Ja, also das fand ich schon immer komisch und eklig. Da hat es dann auf einmal ein bisschen mehr Sinn ergeben, weil es ging ja darum, glaube ich, dass sie halt Mund, sollen sie ja auch nicht so viel reden, öffnen, so weit öffnen. Das heißt, dass man dann halt eher keine Zähne halt sieht, sondern einfach nur schwarz in Anführungsstrichen. Aber keine Ahnung, ob das so funktioniert. Ich fand interessant, zum Beispiel, wie die sich fortbewegen. Habe ich noch nie so Gedanken drüber gemacht. So ein bisschen Etikette so. Ach so, okay, dann machen die halt so kleine mit den Knien Schritte. Gut zu wissen.
Ja, gerade auch das. Da muss ich jetzt doch noch mal ein bisschen mit meiner Japan-Reise angeben. Weil wir waren auch an verschiedenen Stellen, wo uns dann so Kultursachen erklärt wurden. Gerade so dieses auf den Knien sitzen soll sein, damit die Beine einschlafen, damit du nicht eben mal schnell dein Schwert ziehen kannst, um jemanden zu erledigen. So. Respektregeln einfach, ganz normal.
Ja.
Kaum mit geschlossenem Mund und echt dich nicht deinen Gastgeber.
So, Kaguya als Charakter mochte ich. Also, ich habe ja schon gesagt, das ist ja so ein bisschen Klischee, aber halt, dass sie halt so als Prinzessin dieses Tomboyhafte hat, finde ich halt einfach sympathisch as fuck. Also, finde ich super.
Ich finde auch gerade diese Dualität zwischen dem Wilden, was du ja beschrieben hast, was sie ja gerade am Anfang sehr hat, und dann durch, nicht nur durch diese Benimmregeln, sondern auch generell durch einfach ihre schnelle Entwicklung, merkt man dann, wie weise sie auch wird. Gerade dieses, wo sie realisiert, okay, die fünf Leute, die um ihre Hand anhalten, vergleichen sie alle mit irgendeinem Schmuckstück. So sehen sie dann auch. Und das fand ich im Film ganz gut, wo sie dann so leise vor sich hin sagt, Schmuckstück? und ihn dann aufträgt, eben diese Dinge zu finden. So, hey, er vergleicht mich ja damit, also müsst ihr ja wissen, wie cool das ist. Ich will mal sehen, wer von euch da den besten Vergleich hat. Ist ja dann auch so ein bisschen dieses Weise, dieses, hey, ich möchte nicht mit irgendjemandem von denen zusammenkommen, deswegen gebe ich ihnen eine unmögliche Aufgabe. Da kann mir auch keiner irgendwie böse sein im Nachhinein, weil letztendlich hat es auch sehr was damit zu tun, was sie gerade zu mir gesagt haben.
Ja, da ist dann auch ganz cool, dass sie halt zum Beispiel auch dann, als die Handwerker nicht bezahlt wurden, sie bezahlen lässt, aber sie hat halt auch ihre Badass-Momente, wie zum Beispiel, okay, dann töte mich halt einfach, ich habe da keinen Bock drauf.
Ja, das ist so gut.
Ja,
also
auch stark,
echt. Wenn du sagst, dass das nicht gut für den König ist, dann töte mich einfach. Und wenn du mich nicht tötest, dann töte mich, oder wenn du noch Profit davon schlagen willst, dann töte mich eben erst danach. Aber töte mich.
Ich fand auch noch eine Szene mittendrin recht stark, weil wir haben ja dann einfach, dass auch viel ist mit, also was ja ihre charakterliche Tiefe so ein bisschen ausmacht, dass sie halt so zwiegespalten ist zwischen ihrem normalen alten Leben und jetzt ihrem adligen Leben. Als sie den Sakura-Baum sehen will, wo ja dann auch das kleine Kind sie irgendwie anstupst und weil sie halt in adligen Kleidung ist, dann sofort die Mutter kommt, tut uns leid. Und da fand ich den Arztteil recht gut eingesetzt. Ich weiß nicht, ich habe danach jetzt nicht mehr geguckt, aber mir fiel das zumindest so auf, kann auch sein, dass ich mich geirrt habe. Aber danach hat man sie ja im Wagen gesehen, dass sie ja recht still war. Und für mich wirkte es weniger diesen Stil, den es die ganze Zeit gab, der ja bisschen unrealistischer, bisschen cheapyhafter in Anführungsstrichen ist. Und da wirkt es sehr detaillierter, erwachsener, sage ich mal so, in diesem Moment, wie man ihr Gesicht gesehen und gezeichnet hatte vom Charakterdesign. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder ob jetzt ich mich geirrt hatte.
Ich gehe davon aus, weil es gibt mehrere von diesen Momenten im Film, wo bewusst eben mit diesem Stil gespielt wird. Und deswegen, also nicht nur deswegen, aber auch deswegen sage ich ja, der Stil ist einfach, also die ganze Animation, die Regie ist einfach das Highlight von dem Film. Dass dieses Märchen umsetzt und ganz gut umsetzt, netter Bonus so, dass wir dummen Westerner das jetzt auch verstehen. Und ohne uns dieses Märchen durchlesen zu müssen, weil Imagine Reading.
Ja, für mich auch ihr Peak-Design in dem ganzen Film ist, als sie ihre Haare hochsteckt und zum Beispiel mit ihrer Ziehmutter in den Garten so am Boden guckt. Mhm. Das ist für mich ihr Peak-Design. Also das sieht für mich am besten aus.
Ich finde auch, dass gegen Ende, wo sie das Haar noch offen trägt, sehr schön. Gerade dieses, wo der Kimono abgelegt wird, wenn sie mit Sutemaru zusammen ist. Und dann nur dieses weiße Untergewand mit der roten Hose. Mhm. Ich weiß, die haben auch irgendeinen traditionellen Namen, aber ich komme nicht drauf. Das fand ich auch sehr schön.
Ja, das gefällt mir auch am besten, wenn sie da nicht den Kimono drüber trägt. Das ist richtig. Was ich auch noch lustig zwischendrin fand, ist mir zum ersten Mal so aufgefallen, als dieses dreitägige Bankett war und da gab es die eine Szene so am letzten Tag danach oder sowas, wo die ganzen Typen halt rumlagen betrunken und man im Hintergrund schon sieht, wie einem der Zofen auch nicht in ihrem guten Gewand schon, sondern schon so, okay, sie ist gerade beim Reinigen aufräumen, ist mir auch einfach wieder so eingefallen, so, ja, also es war halt auch früher einfach so, dass die Leute halt dann einfach betrunken rumgelegen haben. Das waren halt echte Leute. Und ich dachte, ey, ich muss mal wieder so eine realistische Szene von vielleicht halt Japanern, die dann irgendwie so betrunken nach einer Feier im 9. Jahrhundert, 8. Jahrhundert, irgendwie sowas. Fände ich mal ganz interessant, weil es wirkt dann immer so, also du hast ja einfach so das Fantasievolle. Aber in dem Moment habe ich zum ersten Mal, obwohl das Anime war, aber irgendwie wirkt es so ein bisschen zu realistisch.
Ja, bald ist ja hier auch wieder Großfastnacht und alles. Da kannst du dir auch schön die betrunkenen Leute rumfallen sehen.
Ich fand dann auch zumindest die Szene ganz geil, als sie den Ghost Step macht, sag ich mal. Als sie hier von hinten umarmt wird vom Kaiser und dann auf einmal so durchglitscht oder so. Weil es halt auch natürlich creepy war. Also sie hat ja auch zwischendrin, dass sie dann irgendwie ihre Haare, als sie dann zum Mond geht oder sowas, ihre Arme so ausgestreckt vor sich hat, wo sie dann so rumläuft, was halt mega creepy, oder so zurückläuft, was mega creepy war. Hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Auch noch echt gut.
Ja, generell, also auch die Szene, wo sie zurückgeht, ganz am Ende, ist auch so schön umgesetzt.
Ach, meine Tochter oder Ziehtochter ist jetzt beim Mond. That's rough, buddy. Ja, aber also das, die Mondmenschen sind natürlich auch cool, kennt man vielleicht auch schon aus japanischer Popkultur, also jetzt natürlich auch, ich habe vorhin schon Okami erwähnt, aber auch Land of the Lustrous.
Vor allem, das ist ja auch sehr hier wie in der nordischen Mythologie mit der wilden Jagd von Odin und so. Odin? Ich meine Odin. Korrigiert mich, wenn ihr euch da besser auskennt.
Und da muss ich auch sagen, ich glaube, das ist mir jetzt zum ersten Mal richtig aufgefallen. Also die Musik vom Mondvolk ist ja mal richtig geil. Also die geht immer richtig gut ab.
Ja, die war mega gut.
Also die habe ich mir auch sofort
runtergeladen. Die Kaguya immer gespielt hat, war extrem gut.
Ach so, auf dem
also das, was sie
Instrument?
Auf dem Biwa, als auch der Gesang und so weiter, das war alles immer schön.
Also okay, ja stimmt, ja, also den fand ich auch richtig gut, habe ich danach jetzt auch gesucht gehabt und dann halt auch, aber diese Musik, die war richtig geil, also die hat mir richtig gut gefallen. Negativst im Ganzen war das letzte Bild im Film, was macht dieses dumme Baby im Mond, das sieht doch richtig scheiße aus, oder?
Ja, das war das nach den Credits?
Nee, das war vor den Credits. Das war das letzte Bild und dann kam die Credits und ich dachte, was ist das Billiges? Wie sieht scheiße sieht das aus? Das
ist übrigens auch so ein bisschen was mich bei Netflix extrem ankotzt. Ich war nicht schnell genug an der Fernbedienung, um zu sagen, nein, ich will die Credits gucken. Und dann hat es schon auf irgendeine Werbung geschaltet. Ich hatte keine Lust, nochmal den Film rauszusuchen. Weil da musste ich ihn ja auch vorspulen bis zu den Credits. Nee, Netflix, bitte.
Warte mal, das ist gar nicht bei mir passiert. Ich muss, kann man das ausstellen? Weil ich, wenn du es jetzt so gerade so sagst, ist mir schon ewig nicht mehr passiert.
Kann man das ausstellen?
Also mir ist es, glaube ich, ewig nicht mehr passiert.
Okay, Public Service Announcement von Julian. Wie stellt man das aus?
Ich habe keine Ahnung. Müssen wir nochmal danach mal gucken. Ja, okay. Aber das fand ich ein bisschen doof.
Das findet ihr dann auf Julians Blue Sky.
Habe ich im Moment auch an so ein paar andere Sachen einfach erinnert. Und das fand ich dann einfach ein bisschen billig irgendwie am Schluss. Keine Ahnung.
Ja. Ich kann mich gar nicht mehr richtig daran erinnern, also wahrscheinlich schon billig.
Okay, ja, sehr gut. Aber so echt, der Film war richtig toll. Von Anfang bis Ende habe ich den einfach nur genossen, auch wenn es, sage ich mal, zwischendrin von der Handlung jetzt nicht so interessant war, hat einfach die Visuals so viel rausgeholt. Also ich habe wirklich jedes Bild, jede Bewegung richtig genossen. Es war richtig, richtig
geil. Die Handlung ist halt so sehr dieses Märchenhafte, was wir auch wirklich zu Genüge kennen, auch wirklich aus genug Animationsfilmen.
Ja.
Aber der Stil ist halt einfach so das, was es rausholt.
Auf jeden Fall.
Das ist das, was fantastisch ist. Das ist das, was man auch immer sieht, wenn man sich irgendwie mit dem Film beschäftigt. Also direkt die Key Visuals, die Filmplakate und alles ist immer einfach in diesem Stil. Und das ist das, was Bock auf den Film macht, glaube ich.
Ja.
Und ich glaube, da wird man auch nicht enttäuscht.
Und das als Takahatas letzter Film, muss ich sagen, absolut passend. Also, er konnte sich von der Welt verabschieden mit diesem Film.
Ja, das ist leider nicht jedem vergönnt. Aber nochmal am Ende so ein Meisterwerk rausgehauen.
Aber ehrlich.
Einfach mal so, er ist einfach chill. Einfach so ein Chill-Dude, der nochmal so ein Meisterwerk macht.
Und hätte gern noch den Oscar kriegen können. Ja, ich finde es halt auch so geil, weil ich weiß nicht, wo das kam. Ich kann mich noch daran erinnern, als er gestorben ist, habe ich auch mal kurz dann so ein bisschen die Videos gesehen, wo dann zum Beispiel auch dann Miyazaki die Rede gehalten hat, wo er dann auch Tränen hatte. Aber irgendwie vorher, es gibt so ein Video, wo dann auch Miyazaki darüber redet, dass halt Takahata nicht in die Puschen kommt. Wieso braucht er so lange für diesen verdammten Film oder für die Filme, für seine Filme?
Und das Schlimme ist, Miyazaki hat davon gelernt und hat sich... Er hat gelernt, dass er sich Zeit nehmen kann, soll, muss für seine Filme. Und das sehen wir, glaube ich, gerade in den letzten beiden Filmen, die er gemacht hat. Aber ich glaube, da werden wir auch noch mal tiefer drauf eingehen, wenn es dann soweit ist.
Oh ja.
Beziehungsweise wie der Wind sich hebt, darauf sind wir ja schon eingegangen.
Korrekt.
Dafür hat er sich ja auch noch mal Zeit genommen gehabt.
Ja.
Genau.
Der ursprüngliche Plan war, dass die Prinzessin der Kaguya gleichzeitig mit Wie der Wind sich hebt ins Kino kommt. Ich weiß nicht, ob das so geplant war als Double Feature, weil das sind einfach zweieinhalb Stunden Filme gewesen. Und sonst dachte ich auch, hä, wieso bringt man zwei Ghibli-Filme ins Kino? Die zerfleischen sich doch mega. Man hat ja natürlich hier einmal Totoro und Glühwürmchen gehabt, was ich ja noch irgendwie nachvollziehen kann. Aber das hätte ich ein bisschen komisch gefunden.
Vor allem, wie sich das auch einfach umkehrt. So Totoro, was eigentlich voll die süße Geschichte ist von Miyazaki, kontrastiert mit den letzten Glühwürmchen von Takahata, was ja extrem traurig ist und im Zweiten Weltkrieg spielt oder kurz danach. Und dann Wie der Wind sich hebt von Miyazaki, was extrem traurig ist und nach dem Zweiten Weltkrieg spielt oder während, zu featuren mit Kaguya, was ja eher so ein bisschen wholesome ist. Einfach nochmal so als Callback an die beiden Filme, nur eben andersrum.
Ja, und nach Wind sich hebt war ja dann bis in die Ankündigung Ruhestand Miyazaki. 2014 kam ja aber dann noch Erinnerung an Mani. Weshalb ich den Ruhestand erwähne, ist aber, dass, ich habe nämlich nochmal geguckt, weil mich interessiert hat, ob zumindest am Skript beteiligt war, aber Miyazaki nicht beteiligt war. Gab vielleicht mal hin und wieder so, dass er kurz mal was gesagt hatte, weil er wahrscheinlich im Studio irgendwie mal war. Aber so wirklich beteiligt, also so wie ich verstanden habe, er ist nicht im Abspann. Und das ist ja zumindest mal interessant. Genau. 2014, Erinnerung an Marni. Ein Regisseur, den wir schon mal hatten. Yonebayashi war nämlich der Regisseur. Ja, tut mir leid, ich muss immer so ein bisschen, okay, wie genau. Ja. Yonebayashi war der Regisseur von Arrietty. Und es war dann auch sein letzter Film bei Studio Ghibli, weil er danach Studio Ponoc gegründet hatte, wo er dann Mary and the Witch's Flower und
genau, über das wir ja auch schon mal geredet haben. Er ist aber für Key Animations tatsächlich noch mal für Junge und der Reiher zurückgekommen.
Ja, okay, das kann ich nicht. Das ist halt so ein All-Star- Anführungsstrichen-Ding, ja, also alles, was mir sagt,
kann man ja trotzdem noch Leben mal erwähnen, so bisschen, bevor man da korrigiert wird mit, ja, aber dafür hat er ja auch nochmal gearbeitet. Ja, stimmt.
Aber genau, als Regisseur war er dann nicht mehr tätig, eigenes Studio gegründet. Ich will jetzt eigentlich sagen, aber ich glaube, das war schon jetzt Erinnerung an Mani ein bisschen sein Peak.
Das ist aber gemein, Julia.
Ja, gerade weil, also Mary war jetzt schon eher so ein bisschen, ja, okay, nett. Und danach hat er ja nicht mehr so wirklich was gemacht.
Ich weiß nicht, ich will Mary noch mal schauen. Ich will Mary auf jeden Fall noch mal schauen, bevor ich mir da ein Urteil erlaube. Weil ich glaube, der ist mir in Erinnerung geblieben, als eigentlich ist er ganz gut. Aber ich will es einfach noch mal sehen, um das zu bestätigen oder zu verneinen.
Ja, es war halt so ein bisschen möchte gern Ghibli, was ja viele gesagt haben, weshalb ja auch manche denken, das ist ein Ghibli-Film. Aber der hat halt von der Handlung, ist er halt echt blass leider.
Ja, wie gesagt, das muss ich mir einfach noch mal anschauen.
Miyazaki werde ich noch einmal kurz erwähnen, weil Erinnerung an Mani ist nämlich eine Adaption. Das ist ja oft, was wir jetzt in Ghibli gemerkt haben, dass ja viele Ghibli-Filme ja eigentlich auch Adaptionen sind. Natürlich mit mehr oder weniger mal auch großen und kleinen Änderungen. Und zwar von, was dann auch der englische Titel ist, vom Film When Mani Was There von Joan G. Robinson, was eine englische Autorin ist. Und war auch anscheinend Oscar nominiert. Das hatte ich gedacht, okay, interessant. Hätte ich jetzt da nicht erwartet, aber gut, nett für ihn. Und anscheinend war das, also When Mani Was There, einer von Miyazakis Lieblingskinderbüchern. Darum kam es wahrscheinlich so ein bisschen ins Studio Ghibli mal rein, so hier, vielleicht könnte man da mal eine Adaption machen und so weiter. Und dann hat sich am Schluss Yonebayashi dazu entschieden. Und so, aber wie gesagt, keine von den bisherigen, die man so kannte, Takahata war nicht beteiligt. Suzuki war selbst, glaube ich, auch nicht hundertprozentig hier Produzent oder so. Also wirklich so die neue Rige, so ein bisschen.
Rige. Aber, okay, das fand ich lustiger, als es war. Aber Armani war ein Film, der hat auch sehr Spaß gemacht. Vor allem, du siehst auch einige wirklich clevere Regieentscheidungen. Zum Beispiel, was mir ganz stark aufgefallen ist, das Auto, mit dem sie am Anfang abgeholt wird, ist ja komplett voll und die fahren über so viele Schlaglöcher und das fühlt sich alles klattert an und dazu ist alles so holprig und ja, eben dieses Gefühl von Chaos, dieses Gefühl von Überladung. Und als sie am Ende mit demselben Auto zurückfahren, über dieselben Straßen, das Auto ist leer. Also, was heißt leer? Da sitzen halt 4 Leute drin und ihr Gepäck. Und es huppelt nicht. Es fährt über die Straße ganz normal. Und das ist ja nichts, was jetzt von heute auf morgen oder in diesem einen Sommer gefixt wurde, dass es keine Schlaglöcher mehr gibt, sondern es ist einfach so diese Metapher für jetzt ist alles klar. Jetzt diese ganzen Gefühle, die sie mitgenommen hat, hat sie da jetzt auch dagelassen oder verarbeitet. Und das fand ich einen ganz netten Twist. Ich finde, da wird es am offensichtlichsten, aber es gibt noch viele andere kleine Dinge, wo du einfach visuell merkst, dass die Geschichte ja auch da nochmal auf der Ebene was transportieren möchte.
Ja, also für mich hat es auf jeden Fall Ghibli-Qualität, also viele Ghibli-eske Sachen, aber einfach, dass es auch ein toller Film ist. Ist ein bisschen mehr Charakterdrama, also ist jetzt nicht so handlungsorientiert wie vielleicht andere Filme. Und Anna als Charakter finde ich auf jeden Fall interessant, konnte mich auch in einigen Punkten identifizieren, was ich dann auch ganz cool fand.
Das sage ich vielleicht erst am Ende. Da müssen wir vielleicht erst über die Handlung sprechen.
Okay.
Weil ich, ja.
Okay, grob, um was es einfach geht. Unsere Hauptfigur Anna hat anscheinend ihre Eltern verloren, ist also, oder hat Adoptiveltern und auch Asthma.
Waisenkind.
Genau. So. Und auch Asthma, sie ist auch sehr introvertiert zurückgezogen, das heißt, sie hat keine bis vielleicht ein paar Freunde in der Schule und wird jetzt zu Verwandten ihrer Adoptiveltern geschickt, das ist nämlich irgendwie am See oder am Meer besser gesagt, das heißt, wo dann bessere Luft ist, was natürlich dann fürs Asthma besser ist. Und dort sieht sie halt so an dem See ein Haus, was sie ganz interessant findet, sie zeichnet nämlich auch gerne, also sie ist sehr gut im Zeichnen, was sie dann macht. Und
zum Thema Zeichnen möchte ich gerade noch ganz kurz was sagen.
Gerne.
Weil über den Film ist dieses Zeichnen ja auch so ein Thema, wo sie niemandem ihre Bilder zeigen möchte, bis eben ganz am Ende, wo sie dann wirklich den Leuten auch die Bilder zeigt und aktiv auf die Leute zugeht.
Ja.
Das ist auch so ein Teil dieser Charakterentwicklung.
Genau. Und dieses Haus ist anscheinend schon mehrere Jahre verlassen. Also es gab mehrere Familien, die schon mal drin gewohnt haben. Nur irgendwie verschwimmt dann so ein bisschen Fantasie, Traum, wie auch immer, dass sie halt dem Mädchen Mani, einem blonden, blauäugigen Mädchen begegnet, was dann anscheinend da lebt. Und anscheinend ist dann auch teilweise das Haus manchmal belebt. Genau. Und so erfahren wir dann so langsam vielleicht, was es mit Mani auf sich hat. Anna schafft es halt so ein bisschen aus sich rauszukommen, etc. Aber wie gesagt, Charakterdrama, es geht halt um Anna, um sie. Ja, bis dann zum Ende hin können wir dann gleich, weiß ich, wie wir auch mit Spoilerteilen und so weiter vergehen und so weiter, ob wir dann was zum Ende hingehen. Aber genau, das ist so ein bisschen einfach grob, um was es geht. Ja, und dann gibt es halt so ein paar Einzelfiguren, die dann auftauchen, etc. pp. Aber kommen wir alles gleich dazu. Genau, also Anna ist auch 12 Jahre altes Mädchen, das heißt nicht so erwachsen.
Ja, das stimmt, aber halt so pubertär halt. Also,
genau.
Ja, man merkt halt krass, sie ist halt auch nicht mehr Kind. Sie sucht sehr nach dem Platz in ihrer eigenen, in der Welt und macht sich eben auch Gedanken um Dinge, die ihre Herkunft angehen, die ihre Eltern angehen, die ihren Platz eben auch in der Welt angehen, was eben so dieses typische Pubertäre ist. Also nicht nur tatsächlich im Lebenskreislauf eines Menschen, sondern ja auch sehr mit künstlerischen Interpretationen dieser Zeit.
Genau, weil sie halt zurückhaltend ist. Sie hat halt keine Eltern, das heißt, da ist natürlich ein schwieriger Aspekt. Aber du hast ja schon angesprochen, Herkunft, also das erfahren wir auch recht schnell, weil sie blaue Augen hat. Anscheinend, sie hat halt westliche Wurzeln, das heißt, irgendwie ist irgendwo mal ein Elternteil oder sowas westlich gewesen, wo dann sie natürlich auch heraussticht, weil das am Anfang auch noch so ein Ding, wo sie sagt, dass sie gerne normal sein will. Kennt man ja auch öfters mal, dass man, also die Thematik, dass man gerne einfach in Japan nicht heraussticht.
Ja, gerade was die Augen angeht, ist ja dann auch so eine Sache, das hatten wir schon so häufig, dass Leute wegen ihren Augen gemobbt werden oder irgendwie sonst irgendwas. Wo ich mich dann auch immer so ein bisschen drüber lustig mache, dass Heterochromie einfach in Anime die schlimmste Krankheit ist. Da wirst du einfach von jedem gemieden. Aber blaue Augen ist so direkt danach.
Ich mag ihr Character-Design recht gerne. Also gerade ihre Tomboy-Frisur finde ich super. Also die hat mir sofort richtig gut gefallen. Als sie dann später die Haarspange bekommen hatte, naja, fand ich nicht so gut. hab's aber dann ein bisschen bereut, da ich es nicht so gut fand, weil wir dann noch die Bedeutung am Schluss bekommen haben. Und ich so, ah, okay. Jetzt tut's mir ein bisschen leid, dass ich diesen ein bisschen gehatet habe, die Haarspange.
Ja, aber du zeigst auf jeden Fall gerade so deinen Typ.
Vielleicht. Ich war erstmal richtig überrascht, so, what the fuck, was geht hier gerade da ab? Das ist doch ein Ghibli-Film. Weil am Anfang diese drei Mädchen, die sie ja besucht haben, um was zu geben, eines davon hatte ein Smartphone. Ich so, was? Das kann jetzt nicht sein, dass in Ghibli-Filmen ein Smartphone vorkommt, Lukas.
Das reißt dich aus der Immersion. Das
ist richtig, so, was? Es kann doch keine Smartphones in Ghibli-Filmen geben. Die sind doch alle alt oder spielen doch früher.
Das kann doch nicht sein. Das ist mir nicht mal aufgefallen.
Ja, ich war echt so, what the fuck, was, das kann nicht sein.
Da merkt man, wer heutzutage lebt und wer noch zu Zeiten von Kaguya lebt.
Aber echt so.
Ja, man muss auch sagen, ich finde, das war auch ein bisschen bezeichnend, was die drei Mädchen gesagt haben. Die waren ja alle total nett und eine meint dann so, ja, boah, aber die ist schon so ein bisschen Spielverderber, sie sitzt schon immer nur so in der Ecke. Und die andere so, hey, das kannst du doch nicht sagen. Also, das gibt mir nicht das Gefühl, als würde Anna sehr gemobbt, sondern dass sie sich wirklich aus, ja, selbst, eigentlich von sich selbst aus von anderen distanziert. Und das fand ich auch einen interessanten Aspekt, weil oft wird halt eben sowas dann dargestellt, als würden die Leute total gemobbt werden.
Ja, also die sind ja jetzt auch dann einfach hingegangen, aber das war ja eher so ein sarkastisches,
ja, klar,
ja, also klar. Freunde würde ich jetzt nicht nennen, so ein bisschen, das hat
ja, zwar so die ja, Richtung. Ja, aber das war netter, als ich es erwartet hätte von so einer Clique aus Mädchen, die da vorbeikommt,
ja, ja.
Zumindest in Fiktion.
Auf jeden Fall. Aber genau, also Anna konnte ich mich halt gut identifizieren. Einmal die ganze Asthma-Thematik, gerade wenn dann auch so gesagt wird, hier, geh doch mal hin, wo gute Luft ist. Aber einfach auch so, dass sie ja introvertiert ist. Also sie sagt ja auch schon am Anfang, dass sie sich selbst hasst und so weiter. Und dann einfach, wie sie halt wirklich so, für sie so ein bisschen schwierig ist, einfach dann abzulehnen, mit Leuten dann auch zu reden, dass sie irgendwie vielleicht was hat und sowas. Also die ganze Social Anxiety-Ding, das ganze Ding.
Also zwei Dinge. Erstmal, ich habe auch schon recht früh gedacht, wow, Julian wird sich damit sehr identifizieren. Und ja. Dass sie wirklich so in den ersten 5 Minuten schon sagt, dass sie sich selbst hasst, das hat mir schon auch ein bisschen wehgetan.
Ja. Und sie ist aber auch, weil sie, habe ich gesagt, sie ist halt 12, weil sie hat halt so ein paar Dinge, oh, wo ich dachte, oh, fuck, ey, richtig hart. Also, dass sie dann auch sagt, dass ihre zu ihrer Adoptivmutter halt so zu sich selbst aber sagt so, hier, die muss ja auch immer rumjammern. Ich so, oh, fuck. Oh, Anna, sag das bitte nicht. Oh, das tut mir so weh. Und danach natürlich auch später so, what the fuck, was beleidigst du die auf einmal? Was ist da los?
Ja, aus dem Nichts.
Anna, what the
das
fuck?
Das ist halt auch so ein bisschen, sie ist halt auch ein bisschen gemein. Das gehört alles auch so ein bisschen zu ihrem Act dazu, dass sie die Leute eben alle wegstößt. Aber to be fair, sie ist halt auch wirklich gemein teilweise.
Ja, aber das halt auch passt halt richtig gut zu so 12-Jährigen. Dass die halt nicht so ganz wissen, wie die jetzt mit ihren Emotionen umgehen. Und gerade weil sie erwartet, okay, sie wurde
jetzt. Ja, und deswegen einfach austeilt.
Ja, sie wurde jetzt erwartet, okay, blaue Augen, viele andere waren negativ daran, dass sie jetzt was sagt, darum sagt sie sofort gleich was, dass man weiß, okay, mit ihr ist nicht zu scherzen vielleicht oder so. Einfach schon mal proaktiv. Und ja, das war auf jeden Fall, wo ich dachte, hoiuiui, hat mir auch schon wehgetan. Gerade weil auch die Mutterfigur, also Adoptivmutterfigur, ist ja auch echt, oh, also.
Boah, ey, sie ist auch so ein Herzchen, so. Oh,
also, mit, die Szene mit ihr hatte ich am meisten feuchte Augen. Erstmal, die erste Szene fand ich so toll, als sie mit dem Arzt redet. Und dann man erstmal sieht, dass sie feuchte Augen bekommt.
Ach so, du meinst die Adoptivmutter. Ich dachte, du meinst die,
Ja, da kommen wir auch noch gleich, auf die MVPs, meinst
ja,
du?
Also die, ja, die, wo sie dann hingeht über Sommer. Nee, aber du hast recht, auch die Adoptivmutter ist sehr, sehr fürsorglich. Da hast du auch das Gefühl, das ist eine. Sie ist vielleicht, gerade vom Charakterdesign denkt man vielleicht, sie ist ein bisschen streng. Aber
so also macht sich halt nur
im
Sorgen.
Text siehst du es halt nicht, dass sie streng ist.
Ja.
Sie macht sich halt eher Sorgen. Das ist halt so das.
Mir hat halt die Szene mit dem Arzt so gut gefallen, dass sie halt drüber redet und erst kriegt sie halt feuchte Augen, weil wenn du halt über schwierige Sachen so redest, muss ich halt versuchen, manchmal zurückzuhalten. Danach war auch noch mal ein bisschen mehr Tränen, aber das hat mir auf jeden Fall diese Szene fand ich so geil realistisch. Und dann, ich weiß nicht, ob wir dann Spoiler-Teil machen, die letzten zwei Szenen von ihr hat wirklich so ein bisschen so, ja. Oh, bei mir hatte schon echt feuchte Augen. Und gerade als dann Anna das Wort sagt, muss ich weinen ein bisschen. Kamen die Tränen leicht.
Gerade am Ende, ohne jetzt zu spoilen, wo Anna sagt, ja, es ist was passiert, ich erzähl's dir später. Und das sagt sie zu jedem. Und ich denke so, okay, ich weiß, worum es geht. Aber würde es jemand im echten Leben mit mir machen, dass man rumrennt und jedem sagt, hey, da ist was voll Schönes passiert, ich erzähl's dir später. Und dann fragst du, hey, und was ist da passiert, was du jetzt ihr später erzählen wirst? Ja, ich erzähl's dir später.
Boah, verdammte Scheiße.
Mach das niemals mit mir, ich hau euch ohne Spaß.
Gerade weil sie auch dann hier der Oma-Freundin, der Hisako, dass der auch nicht irgendwie aufgeklärt hat, das hat mich richtig aufgeregt. Also da war ich richtig pisst.
Sie sagt so zu ihr, das erzähle ich dir später, so, ja, okay, ich weiß, ihr wollt Brieffreunde werden und so, aber come on!
Ja.
Das kannst du jetzt wirklich schon nochmal droppen.
Ja, aber ich glaube, Highlight waren dann auf jeden Fall noch ein paar Charaktere. Du hast ja schon erzählt, einfach also die Euvas, also weiß ich jetzt nicht, da, wo sie leben durfte, die beiden. Die sind ja absolut großartig. Also wirklich, die beiden sind einfach herzallerliebst toll. Super.
Normalerweise denke ich mir immer so, hey, Zieheltern brecht nicht das Herz von dem armen Kind. An der Stelle habe ich mir gedacht, Kind, wehe, du tust diesen Zieheltern irgendwas.
Die sind einfach so toll. Also auch da kommt dann das Ghibli-Eske mit rein mit ihrem geilen Haus. Also das liebe ich natürlich auch so mega. Das ist ja
super. Das Haus ist so Wahnsinn. Gerade auch irgendwie so, die Stützen sind aus noch vollständigem Holz, so direkt vom Stamm, wo ich mir denke, boah, es ist so ein Minecraft-Looking-Haus.
Ja, ich konnte es einfach riechen wieder. Also ich konnte mich wirklich wieder drin reinfühlen, wo ich da bin. Und natürlich auch Toichi, der Angler, ist auch super. Also der kommt nicht so viel drin vor,
der aber
Angler,
der mega. So drei Worte sagt.
Ja, also sein, das will ich mal früher sein, so der alte Mann im Dorf. Also hey, das ist der.
Der war auch einfach, er ist halt auch einfach immer da und die Leute setzen ihre Kinder bei dem ins Boot und sagen so, ja, ruder mal raus.
Ja, oder das ist so.
Ja. Okay.
Megatyp.
Es wird ja wirklich zwischendrin gesagt, dass er so zwei Worte im Jahrzehnt richtig sagt oder so. Das ist so geil, wenn du den Ruf einfach hast.
Das will ich im Dorf sein, so hier, das ist der alte Julian, der redet nicht so viel. Und dann irgendwann mal so nach einem Jahr, als dann so neue Kleinkinder waren, so Sechsjährige im Verein, so kommst du so hin, so, ha. Na, macht Spaß hier, oder?
Nee, oder, also ich kann mir dich da so richtig gut vorstellen. Du sitzt einfach irgendwo rum, jemand erzählt was und spricht auch gar nicht direkt mit dir, sondern mit jemand anderem und du sagst, ha, da kommen Erinnerungen hoch. Nicht weiter elaboraten, sondern einfach, das war's so. Das ist alles, was ihr bekommt.
Ich glaube, ich weiß nicht, hatte ich das dir schon mal erzählt, weil ich gehe jetzt so seit ein paar Monaten immer morgens spazieren und da hatte ich mal im Winter so zwei ältere Herren gesehen, die halt beide vor ihrem Haus in der Einfahrt saßen, beide auf ihren Gehhilfen,
ja,
Richtung Straße und sich halt einfach unterhalten haben, so um 8 Uhr morgens oder so.
Boah, ich glaube, das hast du mir schon mal erzählt, aber das ist dann auch irgendwie so ein bisschen Live-Goals.
Richtig, ist halt echt so, einfach mit so seinem alten
Kumpel. Das hat auch sehr gediegene Vibes.
Ja, da ich auch so, ey, ja, Mann. Aber gut, also darum, die Charaktere haben uns schon mal gut gefallen.
Wir greifen einfach komplett ab mittlerweile.
Ja.
Besprechen unsere Rentenziele.
Ist halt echt so.
Also, der Podcast wird dann irgendwann 2080 nochmal neu aufleben gelassen, aber ihr hört dann die Straße.
Ja.
Wundert euch nicht.
Aber der große Punkt ist halt, dass dann Anna zu diesem Haus geht, wo dann halt diese Figur Mani halt dann so reinkommt, wo wir denken, okay, ist es jetzt vielleicht, also natürlich denkt man zuerst Geist, das heißt wahrscheinlich von irgendeiner Familie, die früher drin gewohnt hat, Mani, und jetzt die Frage aber, wieso sie halt mit Anna drüber redet. Und genau, da kam, fand ich auch ganz interessant, ich weiß nicht, wie es bei dir war, kam dir auch so manchmal so ein bisschen Psycho-Horror-Vibes? Also ich hatte öfters mal so eine Anspannung, wo ich nicht wusste, in welche Richtung es geht, wo dann auch so Dialogzeilen kamen, die so zweideutig waren, wo ich dachte, okay, wie kommt jetzt sowas, dass jetzt Anna und Mani ihre Leben tauschen, dass jetzt dann Mani richtig lebt und okay, Anna jetzt zum Geist wird?
Okay, weißt du was? Ich hatte nicht so die Psycho-Horror-Vibes, aber an der Stelle, wo sie sagen, die Leben tauschen, dachte ich, okay, jetzt schlägt gleich der Blitz ein und wir sind irgendwie in so einer Freaky-Friday-Situation.
Ja, weil da quasi sowas, da, als Anna sich nicht mal an die, als jetzt da, wo sie bei den Euvers leben darf, als sich nicht mal an sie erinnern kann, wo es dann auf einmal heißt, ja, ich will mit dir tauschen, ja, sie darf nicht mehr zurück, dann nimmt sie sich aber doch trotzdem zu ihnen, obwohl sie ja eigentlich nicht gezeigt werden durfte.
Da lief dann so ein bisschen der Red Rim Soundtrack und du hast schon so realisiert, hä, Moment.
Ja, oder halt dann zum Beispiel auch dieser Speicher, wo dann ja auch diese Raben waren, wo sie sich ja dann so reinbewegen. So, okay, da ist gerade ein bisschen was, wo ich nicht wusste, in welche Richtung es geht.
Das Silo selbst, da habe ich schon ein bisschen Vibes bekommen von, das ist kein netter Ort, da willst du nicht sein. Aber sonst fand ich das eigentlich alles in Ordnung. Ich finde auch dieses alte Haus fand ich sehr eine coole Location. Also sowohl in der Vergangenheit, als auch in der Gegenwart, als auch in Anführungszeichen in der Zukunft, weil es wird ja auch im Laufe des Sommers renoviert.
Ja.
Das fand ich schon eine sehr coole Location in allen drei Zeiträumen. Und auch so dieses an verschiedenen Enden, an verschiedenen Stufen von diesem Lifecycle von dem Gebäude auch zu sein.
Ja, natürlich für mich auch die Ära, als dann die Vergangenheit ging, fand ich auch toll. Also wie das Ganze gezeigt wurde, auch was da irgendwie so für die Leute Unterhaltung ist oder so. Plus, ich habe richtig wieder Bock gehabt, ey, ich muss mal wieder klassischen Tanz üben. Wieder Bock gemacht.
Was heißt ja mal wieder?
Ich war im Tanzkurs
früher. Ich musste den generell mal üben.
Ich fand dann auf jeden Fall interessant, wie dann so ein bisschen Manis Geschichte ist, dass sie halt auch vernachlässigt wurde, aber dann auch dieses Ganze mit, dass halt sie von den Angestellten gemobbt wurde. Also speziell natürlich, dass die Dienstmädchen sie richtig mobben, also aktiv, dass man es auch merkt, aber zum Beispiel auch, dass dann halt die Arme das so macht, dass sie halt mit dieser, also dieses Beispiel dieser Kratzbürste, dass sie halt dann einfach durchkratzt, was sie auch wehtut und so weiter, weil es halt scheißegal ist. Und das fand ich zumindest ganz interessant einfach.
Ja, ich muss sagen, an der Stelle, wo sie dann auch so diesen Ausbruch hat, so sagt, hey, bei mir ist auch nicht alles toll, da habe ich so gedacht, ja, das Gefühl hatte ich zwischendrin schon ein paar Mal. Schön, dass es rauskommt, so. Das war auch so ein bisschen der Wendepunkt von dem Film, hatte ich das Gefühl. Weil ich habe vorher schon an einigen Stellen so das Gefühl gehabt, Mani ist eher so eine Mutterfigur. Deswegen habe ich auch den Twist am Ende nur so halb gesehen. Weil, ja, da, wenn du einen Spoiler-Teil machen willst, kommen wir da später noch mal drauf. Aber gerade dann diese Situation, wo sie sich öffnet und sagt, hey, bei mir ist auch nicht alles so schön, wie du denkst. Das war dann so ein bisschen der Wendepunkt, wo man auch wirklich gesehen hat, okay, Mani ist nicht nur diese Fantasiefigur, sie ist nicht nur diese mütterliche Metapher, die da hilft, Anna ihren Platz zu finden, sondern sie ist halt auch ein echter Mensch mit echten Problemen.
Ja.
So, das fand ich dann sehr spannend. Beziehungsweise da hat's ja erst richtig angefangen, sie zu charakterisieren. Vorher war es ja eher so, hey, alles Fassade. Was sie ja dann später auch zugibt, wo sie später auch, also nicht sie gibt es zu, aber ich glaube, die Frau, die das Haus malt, sagt das, dass sie immer fröhlich sich gegeben hat, obwohl es im Hintergrund eben alles andere war.
Wie fandest du die Einführung von Sayaka als Figur? Das war ja so einfach mal aus dem Nichts. Das fand ich eher einer der schwächeren Teile, glaube ich, im Film.
Ehrlich gesagt, ich mag sie.
Okay, also ich mag sie auch, lustig. Aber so die Einführung
ich
so.
Ich finde das einfach so lustig, dass sie Mani ruft. Anna so, hä? Ja, das bin ich. Geht hin. Und Sayaka nennt sie weiter Mani und so, hä? Nee, das bin ich gar nicht. Hä, aber du hast vorhin auf Mani reagiert. Ja, weil es mich so überrascht hat. Sicher, dass du nicht Mani bist? Ich hab dein Tagebuch gefunden. Nee, sorry, das bin ich nicht. Aber ich erinnere mich an die Sachen in diesem Tagebuch. Alles klar, Mani.
Ja.
Sayaka ist einfach die Beste.
Ja, also danach ist, also sie ist halt auch mega lustig, dass sie ja die ganze Zeit noch irgendwie nachforscht und keine Ahnung was. Ja, das ist auf jeden Fall. Oder dass sie am Schluss ja auch dabei ist auf dem Boot.
Vor allem Sayaka kommt immer genau zum richtigen Zeitpunkt um die Ecke und mit neuen Informationen. So, okay, ich weiß, das ist so ein bisschen Plot-Device, aber Sayaka ist halt einfach der beste Teil. So.
Ja.
Sie ist einfach Peak Foreshadowing und Peak, nicht Foreshadowing, Peak Infodump. So. Dazu kommt dann auch noch die Brille, also sie sieht auch noch so aus wie actually.
Ja, aber ich hab's dann auch so ein bisschen, weil, also Anna sieht auch vom Character Design, ist zwar 12, aber sieht ja schon ein bisschen älter aus, darum Sayaka soll natürlich dann nochmal so diese 7-8-Jährige wahrscheinlich so sein, vielleicht auch, also ein bisschen jünger hätte ich jetzt eingeschätzt als Anna. Und ja, dass der halt da natürlich das so ein bisschen ihr Temperament hat.
Ich muss auf jeden Fall auch sagen, ich tue so, als wäre es total der lustige Charakter, aber sie ist einfach wirklich, sie ist einfach sehr toll in der Geschichte. Wie sie eingeführt wird, gebe ich dir recht, ist ein bisschen schwach, es kommt so aus dem Nichts, weil Anna gesagt wird, ach so, ja, das Haus wurde verkauft, mal das lieber schnell, weil es wird demnächst renoviert. Sie rennt zu dem Haus und das Mädchen sitzt schon in ihrem voll ausgestatteten Kinderzimmer und sagt, hey, komm noch rein. Also nee, ich mag sie wirklich, aber so alles, was mit ihr zu tun hat, ist irgendwie total unbeholfen.
Bevor wir in den Spoiler-Teil reingehen, will ich noch mal kurz ein bisschen Visuals. Also ist ein guter Ghibli-Film, gerade wenn es dann auch so ein bisschen darum geht, dass es so diese Traumwelt, das heißt, da haben wir dann auch noch so ein bisschen Interessanteres, wie die Animation genutzt wurde und so weiter. Ich habe so ein, zwei Punkte, die ich vielleicht ganz nett fand, wie zum Beispiel, als dann Anna zum ersten Mal mit dem Boot gegen das Haus so dran kentert und dann versucht, das so festzuhalten. Das hat mir von der Charakteranimation ganz gut gefallen. So war es ein gutes Niveau, aber jetzt auch nichts, wo mir dann sofort aufgefallen ist, oh krass, es gab halt das typische, okay, wenn man ins Wasser reinläuft, muss man einmal kurz das Gesicht, Hand, hier war es halt der Fuß, so animieren, also richtig animieren, wie das Wasser sich bricht und danach nicht mehr so. Dann ist voll weit, ein schöner Weitshot und so weiter. Aber für mich zum Beispiel auch der Zug im Weitshot am Anfang hat mir ganz gut gefallen. Aber ja, so war es halt ein gutes Niveau, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, das war ja mal mega krass.
Ich muss sagen, das ist der Film, der Ghibli-Film, der am meisten Ghibli-Film aussieht. So würdest du alle Ghibli-Filme aufeinander addieren und durch die Anzahl teilen, dann ist das der Film, der rauskommt, vom Optischen her. Das ist einfach der Durchschnitts-Ghibli-Film, was die Optik angeht.
Mehr Wasser.
Und das ist nicht böse gemeint, weil Ghibli-Filme sind schon optisch von der Qualität her sehr hoch.
Ja.
Das heißt, dieser Film sieht auch wirklich gut aus. Aber so ein bisschen, es fehlen mir so die Highs und Lows. Deswegen, ja.
Also hat halt die Sachen wie mehr Wasser, ein cooles Haus, was vollgestellt ist mit Sachen, das Auto, was voll war mit Sachen.
Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Gerade der Eingangsbereich von dem Haus sieht einfach 100% aus wie das Cartier, wie hieß es weiter, Cartier vom Mondblumenberg.
Ja, ich weiß leider nicht mehr.
Also der Eingangsbereich sieht gerade zu dem Zeitpunkt, wo es noch nicht renoviert ist und noch nicht in der Vergangenheit ist, sieht der einfach aus wie das Quartier Latin, bevor sie es sauber machen.
Ja.
Unten so. Ja, der Eingangsbereich.
Ja, naja. Dann Ghibli-Rennen.
Und gerade so, gerade viele von diesen Sachen, die mich an andere Ghibli-Filme erinnern, es führt eben dazu, dass ich sage, das sieht halt schon so aus wie der durchschnittliche Ghibli-Film, was dem Film wahrscheinlich wirklich Unrecht tut.
Ja, gerade geschichtlich mit dem Charakterdrama finde ich dann schon, das sticht halt heraus. Und dadurch, dass, wenn du jetzt auch guckst, was danach so alles kam, überhaupt, dass man das schafft, nochmal einen Ghibli-Film zu machen, ist ja, sagt ja auch noch was drüber aus, weil ich habe mir auch immer gedacht, okay, falls jetzt noch mal Studio Ghibli irgendwie versucht, noch neue Leute reinzuholen, ob sie es dann schaffen, halt zum Beispiel auch vom Character-Design und so weiter, das wieder so ein bisschen ähnlich zu machen, ob dann, je nachdem, das weitergegeben werden kann und so weiter. Also hier sieht man ja, man kann es schaffen, aber das ist jetzt auch schon über 10 Jahre her.
Ja, und wir sind ja jetzt auch an einem Punkt, wo aktiv drüber diskutiert wird, ob Ghibli eine Zukunft hat als Studio.
Ja.
Weil sie es dann doch nicht so, wie sie wollten, geschafft haben, neue Talente reinzubringen.
Ja, auch wenn man jetzt hier sagen müsste, wenn er da geblieben wäre, hätte ja eigentlich geklappt.
Ja, wobei ich auch sagen muss, ich glaube, Miyazaki, wenn er sein Lebenswerk und das Lebenswerk seiner besten Freunde irgendjemandem in die Hand drückt, dann wird das furchtbar für diese Person. Miyazaki soll ja so schon kein entspannter Lehrmeister sein, wenn man das vielleicht mal so ausdrücken kann. Aber gerade unter der Situation, wenn man dann drüber nachdenkt, dass er seinen Nachfolger ausbilden soll, ich würde es nicht gern machen wollen.
Lustig, dass du es sagst, weil ich mich noch mal kurz ein bisschen drüber geguckt habe, weil mich haben ein paar Sachen interessiert. Ich glaube, es war der Animation Director, den Yonebayashi hier hinzugeholt hatte. Der hatte schon mit Miyazaki an, oh, was war das denn? War das Mononoke? Also hat irgendwie so vor 10, 20 Jahren, irgendwie 1990, was war 1990, welcher Film war das? Ich weiß nicht mehr ganz.
Das kann schon Mononoke gewesen sein oder Totoro.
Ja, auf jeden Fall hat er da mitgearbeitet an Miyazaki-Filmen, aber dann wegen kreativen Differenzen mit Miyazaki ist er dann aus Studio Ghibli weggegangen. Mutti dazugeholt, weil, das habe ich ja vorhin gesagt, das war halt ein Film ohne Einfluss von Miyazaki, wo dann Yonebayashi gesagt hat, hier, versuchen wir mal ein neues Kapitel zu öffnen, in Anführungsstrichen, so ein bisschen. Ja. Und weil du es ja auch gerade sagst, so hier Differenzen mit Miyazaki, ein guter Lehrmeister, ist mir nur gerade eingefallen. Gut, aber gehen wir jetzt mal ins Spoilerteil noch. Da haben wir dann noch zwei, drei Aspekte.
Genau.
Der größte Aspekt, du hast ja schon gesagt, du hast Mutterfigur vermutet, weil ich dachte so, als ich zum ersten Mal ein bisschen was in die Richtung erkannt habe, war dann auch ein bisschen spät bei mir, wo ich auch dachte, so, hä, bin ich gerade ein bisschen, so, ja, okay, natürlich hat da so ein bisschen was mit reingespielt, aber ich habe da halt nicht dran gedacht irgendwie, weshalb auch immer. Ich weiß gar nicht, was ich da so
viel,
gedacht habe.
Viel besser ist, und das ist das, was ich vorhin noch ansprechen wollte, einige Leute haben da einen sehr romantischen Vibe rausgelesen.
Ja,
und
also
ich habe dann Online-Diskussionen mir angeschaut und alle so, also ich dachte erst mal, das ist ja voll das süße Paar so.
Ja, war das ja einer, wo
und
sie auch sagen,
halt
sich ging, wo sie sich sagen gegenseitig, sie lieben sich, Händchen halten, als auch der schöne Blush. Schön rot werden daran. Kann ich so ein bisschen verstehen.
Wobei man halt auch sagen muss, dass sie da, das sehen wir ja im Tagebuch, in den Erinnerungen, die oft die Rolle von dem Ehemann von Mani übernommen hat. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
Kazuhiro.
Genau, genau. Also in vielen von den Erinnerungen ersetzt Anna die Rolle von Kazuhiro. Und deswegen macht es schon auch Sinn, dass man manchmal den Vibe bekommt.
Ja, bei mir ist es gefallen, lustigerweise, als Kazuhiro sie halt im Speicher abgeholt hatte. Und mir zum ersten so aufgefallen ist, warte, okay, das ist ja anscheinend jetzt so ein bisschen ihre Figur, mit dem sie zusammenkommen, das heißt ihr Love Interest, der ist Japaner. Mhm. Warte, das heißt Japaner, europäisch, stimmt, wir wissen ja, dass sie blaue Augen hat.
Oh, bei dir ist das aber wirklich spät. Blau. Unglaublich
da ist doch, okay,
spät
warte. Julian. Okay, scheiße, soll das ihre Mutter? Nee, warte, das ist zu lange her. Soll das ihre Großmutter sein? Ist mir dann sofort in so einen Sinn gekommen.
Okay.
Und dachte so, okay, hat das vielleicht auch was mit dann der Hisako-Dame da zu tun? Weil ich dachte am Anfang, dass die vielleicht irgendwie großmuttermäßig da irgendwas vielleicht noch dabei ist. Weil wir hatten zwischendrin irgendwann mal diese Szene am Bett gesehen mit einer Frau und grauen Haaren. Das war mal so ganz recht am Anfang, so erste Drittel oder sowas. Aber ich war die ganze Zeit, glaube ich, deswegen verwirrt, weil ich hätte ja gesagt, dass ich so, okay, Mani ist halt ein Geist, und dann auf einmal diese komischen Vibes hatte mit, dass jetzt sie vielleicht das Leben tauschen, dass jetzt dann auf einmal so in die Richtung geht, dass Ani wieder zurück ins richtige Leben will. Darum war ich zu kurz, glaube ich, deswegen auf einer falschen Route, weil ich mir das irgendwie so eingebildet hatte. Ja.
Gut, da bist du ein bisschen zu sehr dem Freaky Friday auf den Leim gegangen.
Ja, ich glaube auch, weil ich irgendwie gedacht habe, das ist halt eine komplett westliche Familie. Das mit Kazuhiko hatte ich, glaube ich, dann auch den Namen, als sie sagt, wer war das, mit dem du getanzt hast. Kazuhiko hatte ich irgendwie, glaube ich, in dem Moment kurz auch ausgeblendet, dass es dann ein Japaner war. Weshalb ich, glaube ich, auch gedacht habe, okay, vielleicht soll das einfach nur dann Metapher oder halt zumindest sein, dass sie sich identifizieren können, weil sie ist halt westlicherin und sie hat halt blaue Augen. Ja, darum hat es kurz so wirklich bis am Ende so wartet, die zusammen, ach, Kazuhiko, stimmt ja, das ist ja, sie ist ja halb Japaner, halb westlich, da war ja was. Ja, genau.
Aber ja, ja, gut.
Ja, und dein Twist war natürlich, ist gar nicht die Mutter, ist die Großmutter.
ja, aber da muss man fairerweise dazu sagen, dass ich halt deutlich früher diese Mutter-Vibes hatte. Wo man dann vielleicht nicht so genau auseinanderdröseln konnte, wann welche Zeit ist. Wobei man fairerweise auch dazu sagen muss, ich hatte das Smartphone nicht
richtig,
so sehr.
Richtig, das wollte ich gerade sagen. Deswegen habe ich, glaube ich, auch deswegen das Mutterding hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht, also das habe ich vielleicht auch ausgeblendet. Ich dachte, okay, Mutter ergibt nicht Sinn, weil die Zeit, wo die da leben und es gab ja schon ein Smartphone, das ergibt ja zeitlich keinen Sinn einfach. Darum habe ich es wahrscheinlich ausgeblendet. Ja. Aber natürlich, du hast dann den Hinweis nicht gehabt, dass es nicht so viel Sinn ergibt. Ja, aber das war ganz schön am Schluss auf jeden Fall, wie es dann ganz aufgelöst war.
Genau, ich muss ja auch wirklich sagen, hey, diese Erklärung von der alten Frau fand ich so, okay, ja, sehr gut. Und jetzt findet Marnie auch raus, dass es eine Person gibt, die sie wirklich geliebt hat. Jetzt muss nur noch am Ende die Mutter klarstellen, dass sie sie auch adoptiert hätte, wenn sie kein Geld dafür bekommen hätte. Und ich denke so, okay, als die Mutter das dann anspricht, dachte ich so, okay, perfekt, jetzt ist der Film gut, jetzt freue ich mich, dass es so fertig ist. Und dann kam dieses Foto raus und ich denke mir so, Moment, Anna, du hast es nicht gerafft. Okay, fair.
Aber da ist mir auch noch eingefallen, weshalb es mir auch wie Schuppen von den Augen gefallen ist mit der Großmutter war, weil ich mich erinnern konnte, dass sie extra erwähnt hatte, dass ihre Eltern und Großeltern gestorben sind oder Großmutter gestorben ist, da war noch irgendwas.
Ja, das fand ich auch so ein seltsames Detail. Genauso wie, es gibt ja dann den Rückblick, wo Anna auf der Beerdigung von ihrer Mutter ist und sie hat einfach sie hat einfach Mani so als Stofftier in den Armen. Ich denke mir so, okay, bin ich jetzt komplett irgendwie am Rad und Mani ist gar kein echter Charakter, sondern so ein bisschen ihr Fantasie.
Ja, genau. Aber auch mit Hisako, als sie das sagt, so, das sieht aus wie eine alte Freundin von mir.
Also ganz ehrlich, what the fuck? Hast du ein Flüchtier gehabt von deinen Großeltern? Also das finde ich so unglaublich weird.
Ja.
Im Nachhinein. So, was war da los?
Ja, aber das gerade mit dem Pflegegeld, stimmt, das haben wir gar nicht vorhin erwähnt. Fand ich ganz interessantes Detail, weil natürlich so 12-Jährige hört dann, dass sie kriegt, ihre Eltern, Adoptiveltern kriegen halt Geld für sie. Ach, bestimmt, weil sie ja eh schon so ein bisschen Zweifel hat, dass sie auch wirklich geliebt und so weiter und halt nicht damit so ganz im Moment zurechtkommt, dass sie dann halt auch nicht drauf anspricht, sondern halt Sachen dabei denkt,
was natürlich nicht stimmt. Das ist halt auch eine richtig schwierige Situation.
Ja.
Weil klar kriegst du Unterstützung, wenn du ein Kind aufnimmst, was nicht deins ist. Das ist gesellschaftlich ja ganz klar. Auf der anderen Seite, du kannst deinem Adoptivkind ja auch nicht sagen, dass du Geld dafür bekommen hast, es zu adoptieren. Teilweise weiß dein Kind ja auch noch gar nicht, dass es adoptiert ist. Das ist ja auch was, was man nicht unbedingt direkt immer sagt. Und das dann zu finden, da habe ich schon gedacht, boah, das ist eine schwierige Situation. Also ich wünsche keinen Adoptiveltern, dass sie je in diese Situation kommen. Ich wünsche keinen Adoptivkindern, dass sie je in diese Situation kommen, das so zu sehen. Weil ich glaube, das ist einfach, da gewinnt keiner. Und es ist einfach richtig ärgerlich, wenn das passiert. Aber schön, wie sie es aufgelöst haben.
Ja, ich habe in dem Moment einfach gemerkt, wie meine Sichtweise komplett anders ist. Also ich kam gar nicht auf diese Sichtweise, dass man denken könnte, okay, ich wurde nur adoptiert wegen Geld und so, weil das war halt für mich so krass getrennt. Und das fand ich auf jeden Fall ganz interessant, so einen Charakter zu sehen, wie man das halt so empfinden kann, weil ich mich da halt noch nie so reingedacht habe.
Also ich verstehe das voll und ganz aus der Sicht von einem Kind, weil auf der anderen Seite, für uns ist es ganz klar, wir sind jetzt, ich hätte jetzt fast gesagt, voll gefestigt in der Gesellschaft, aber wir haben einen Anime-Podcast.
Ja.
Aber trotzdem, wir wissen von Dingen wie Kindergeld. Wir wissen davon, dass gerade auch ärmere Familien oft auch Unterstützung für die Kinder bekommen. Und wir wissen, dass du mit dem Bekommen von einem Kind auch eine gewisse Verantwortung mitbekommst. Und die Verantwortung für das Kind von jemand anderem zu übernehmen, ist auch was in der Regel honoriert wird. Wir wissen das als Leute, die in dieser Gesellschaft leben. Aber ein 12-jähriges Kind weiß das noch nicht. Ein 12-jähriges Kind muss sich noch keine Gedanken um Finanzen machen. Obwohl, wenn ihr jetzt 12 seid und denkt, dass ihr Rente bekommen wollt, dann fangt vielleicht doch an. Nee, aber ganz im Ernst, ich kann voll nachvollziehen, wie ein Kind den Brief sieht, dass ihre Eltern Geld dafür bekommen, dass sie bei ihnen lebt. Und dass das Kind dann sagt, oh, dann machen die das nur wegen dem Geld. Ich dachte, die haben mich lieb. So.
Ja.
Also ich verstehe es schon.
Aber da war auf jeden Fall die Szene, als sie es dann beichtet oder darüber redet und auch extra bezeugen will, ich liebe dich halt wirklich und so weiter. Da hatte ich schon echt ein bisschen feuchte Augen. Da hat es schon ein bisschen angefangen.
Ja, das ist auch der emotionale Höhepunkt von dem Film. Und das einfach mit einer Figur, die wir über 90% des Films nicht gesehen haben.
Ja, aber für mich war dann einfach, als ich dann Tränen in den Augen hatte, als Anna einfach nebenher Haha zu ihr sagt. Oder auch ihre Reaktion, ja. Wo sie sofort so, oh, sie muss gerade zurückhalten, nicht richtig hart loszuweinen. Oh, das hat,
da muss ist gerade was passiert.
Da muss ich gerade, oh, meine Augen tränen schon wieder ein bisschen deswegen. Das ist halt einfach so ein schöner Moment halt für sie, hat mich so gefreut.
Also für die Leute, die den Film auf Deutsch geguckt haben und vielleicht nicht so japanisch bewandert sind wie Julian, sie hat sie halt einfach Mama genannt, so.
Ja. Es war ja am Anfang, als der Doktor sie als Mutter bezeichnet und sie sagt so, ah nee, ich bin nicht wirklich die Mutter und dann ja auch Anna recht schnell immer nur hier Obachan sagt, also Tantchen oder wie auch immer man das da übersetzen will.
Ja, das hat mir auch sehr weh getan, als sie ankommt und sagt, ja, Tantchen hat mich hergeschickt und der Mann erstmal gar nicht realisiert, dass sie von ihrer Pflegemutter spricht.
Ja.
Und das war so, das tut so weh.
Für mich war noch ein kleines Highlight, Mani im Hochzeitskleid, sah wunderschön aus, habe ich ihr richtig gegönnt, auch wenn danach die ganze Familiengeschichte echt traurig ist. Also, hoi, hoi, hoi. Erstmal, also sie hat ja fast nichts Gutes im Leben so ein bisschen gehabt, wurde am Anfang gemobbt, ihre Eltern waren nicht bei ihr, dann ja. Ihr Mann ist früh gestorben, sie musste halt, weil sie halt krank wurde, dann ihre Tochter weggeben, die ihr das halt nie verzeiht hatte, die dann noch im Autounfall gestorben ist und sie hat es dann auch nicht geschafft rechtzeitig, also ist ja noch zu früh gestorben für ihre Enkeltochter.
Ich muss auch sagen, das Character Design von der Tochter ist so peak, weil es ist genau zwischen Anna und Mani, weil die hat die Haarfarbe, aber noch die Locken wie Mani. So vom Gesicht her passt es auch optimal, das ist so gut. Das fand ich, war auch so ein kleines Highlight.
Ja, ich fand die Outfit auch mega, als sie dann halt vom Internat da an ihr vorbeiläuft. Also sie gefällt mir auch richtig gut und ich fand es ein bisschen schade, dass ich nicht genug von ihr gesehen habe.
Ja, es war schon okay, sie ist halt die kleinste Rolle in dem Film. Sie ist halt so die Brücke zwischen Mani und Anna und dafür funktioniert es halt echt gut. Aber ich hätte jetzt auch nicht mehr davon gebraucht.
Ja, aber ja, Kritikpunkt ist auf jeden Fall bei mir dann auch das mit, okay, ich erzähle euch später oder ach, jetzt habe ich es erst richtig nochmal verstanden mit Mani oder so. Das fand ich auch alles eher so, ja, dreifach, vierfach.
Das erzähle ich euch später am Ende. Das hat mich so genervt.
Ja, den Song mochte ich am Schluss, glaube ich, noch ganz gut. Das war auch nochmal ganz nett, so ein schöner Ghibli-Song am Schluss, ja.
Den habe ich dann tatsächlich gehört. Da war ich schnell genug, um Netflix zu sagen, nee, warte, gib mir eine Sekunde.
Gut, dann gehen wir aus dem Spoiler heraus.
Ja, was ist denn dein Fazit, Julian?
Ein echt toller Film. Wir haben ja schon gesagt, richtig toller auch Ghibli-Film. Als Charakterdrama vielleicht auch mal ein bisschen was anderes als so manche andere Filme. Mir hat er richtig gut gefallen, gerade auch, wenn man so schaut, was es so auch jetzt vielleicht mal für schwächere Filme zwischendrin gab. Dadurch, dass es jetzt auch einer der späteren Filme war, fand ich super. Yonebayashi ist auf jeden Fall sein bestes Werk. Ja, auf jeden Fall, mir hat er richtig gut gefallen.
Ja, ich finde, der fällt so komplett in die Mitte von den Ghibli-Filmen für mich. Es hat sich, und das tut dem Film wirklich unrecht, so ein bisschen nach Schema angefühlt. Es hat sich sehr nach der Ghibli-Formel angefühlt. Und das ist eigentlich nicht fair. Es ist ein Werk, was sehr in diese Nische schlägt, die Ghibli gerne umsetzt. Es sieht optisch natürlich aus wie ein Ghibli-Film, weil er bei Ghibli entstanden ist. Ich konnte dieses Gefühl während dem Film nur schwer abschütteln, um ganz ehrlich zu sein. Aber am Ende saß ich trotzdem da, auch wie du, ein bisschen Tränen in den Augen und hab gedacht, ist doch schon ein guter Film.
Ja.
So Durchschnitt für Ghibli ist dann halt doch ein sehr guter Film. Wer hätte das erwartet?
Richtig, wenn jetzt mal so Leute fragen, so Anime-Filme empfehlen oder auch Ghibli-Filme empfehlen, ist der auf jeden Fall in der Liste weiter oben. Also das auch kann man so ein bisschen mainstreamiger einfach empfehlen, den ganzen.
Wenn dich jetzt jemand fragen würde, irgendeine neutrale Person, die du gerade vorgestern kennengelernt hast,
ja,
welchen Ghibli-Film er denn schauen soll, und er sagt dir, hey, ich habe Chihiro gesehen und keine Ahnung, Prinzessin Mononoke, so die beliebtesten. Was würdest du mir jetzt als nächstes empfehlen? Würdest du dann Mani sagen?
Nee, Pompoko.
Autsch.
Nein.
Nee, aber nee. Ernsthafte Antwort.
Also sowas wie Whisper of the Heart würde ich wahrscheinlich eher als ein Mani empfehlen. Ja.
Okay, glaube. Bei mir wäre es wahrscheinlich Porco Rosso, weil ich Porco Rosso auch sehr ja feier.
Das Ding ist ja auch, also.
Und der ist so ein bisschen unterschätzt, glaube ich.
Das Ding ist ja auch, wir haben ja am Anfang erwähnt, es ist eine Adaption von einer englischen Autorin. Also das Original spielt auch in England, wurde hier jetzt natürlich nach Japan ein bisschen verfrachtet. Mani als Charakter mit blond-blauäugig hat man halt noch ein bisschen übernommen. Hat man halt gesagt, dass es halt westlich geprägt ist. Und natürlich hat man da auch so ein bisschen mehr Anschluss als vielleicht ganz krass japanisch oder sowas. Als Europäer, keine Ahnung.
Bei den Main-Charakteren, auch Anna ist jetzt nicht so der klassische japanische Name. Es sind so ein paar Stellen, wo du wirklich merkst, okay, das ist keine japanische Grundlage, aber es ist jetzt ja auch kein Thema so.
Wahrscheinlich kann man auch Mani nur den Weeps empfehlen, die ja auch Evangelion und das Igel-Paradox gesehen haben und davon wissen. Die Normies, die checken das ja gar nicht, was da vor sich geht in diesem Film. Der ist ja so kompliziert.
Das ist so kompliziert, dieser Film, dieser Kinderfilm. Unfassbar ja kompliziert.
Nee, aber es hat mich echt gefreut. Also es waren zwei echt super Filme. Zwischendrin hatten wir mal welche, okay, da haben so manchmal ein bisschen Längen gehabt oder das gefällt mir vielleicht jetzt nicht so gut. Aber da habe ich mich drauf gefreut, weil beim zweiten, also Mani, wusste ich nicht, was mich erwartet. Nicht so wirklich. Und da hat es mich jetzt auf jeden Fall oder meine Erwartungen so erfüllt. Guter Ghibli-Film gewesen. Und jetzt, wenn man zeitlich geht, 2014 war nämlich da auch die Zeit, wir haben ja schon gesagt, Miyazaki hat seinen Ruhestand angekündigt. Und es gab dann auch eine offizielle Studio Ghibli-Pause, die angekündigt wurde. Wo dann so sich ein bisschen umorientiert wurde. Man hat jetzt gerade, okay, Miyazaki ist im Ruhestand, müssen mal schauen, wie es weitergeht.
Bevor du komplett die Folge zumachst, würde ich ganz gerne auch noch mal kurz was zu diesem Zwiegespann sagen, was wir jetzt geschaut haben. Weil du hast ja schon ganz gut dein Fazit über beide gezogen. Weil ich glaube nämlich, das ist ein ganz guter Punkt, um einen, ja nicht Schlussstrich zu ziehen, aber um sozusagen, hier ist jetzt Pause, hier überlegen wir uns, was wir als nächstes machen. Weil mit Kaguya haben wir was nochmal komplett eine Krone auf Takahatas Lebenswerk setzt. Und mit Mani haben wir sowas, was nochmal zeigt, dass es eine neue Generation gibt. Und man muss ja auch fairerweise dazu sagen, zu dem Zeitpunkt dachte man auch, wie der Wind sich hebt, ist die Krone für Miyazaki. Deswegen denke ich, das ist eigentlich wirklich der perfekte Punkt, um so eine Pause anzukündigen und um sich neu aufzustellen. Und wir wissen ja alle, das ist nicht so ganz passiert.
Ja, du hast ja schon gesagt, hast ja erwähnt, heutzutage, 10 Jahre später, fragen wir uns jetzt auch, ob es jetzt das Ende ist von Studio Ghibli. Und das war zu dem Zeitpunkt natürlich dann auch Takahata fertig. Oder weiß ich, ob er noch so lange lebt. Ich glaube, der hat sogar danach gesagt, weil er so alt ist, nee, mache ich nicht mehr. Miyazaki, die letzten Filme waren, glaube ich, auch, also die beiden zum Beispiel, haben jetzt auch nicht genug eingenommen. Also waren recht erfolgreich, aber da gab es vielleicht auch so ein bisschen finanzielle Problemchen.
Man muss auch sagen, Miyazaki ist aktuell so ein bisschen an dem Punkt, wo er sagt, das, was er jetzt macht, ist auch irgendwo immer noch Filme für Kinder, aber mit sehr hohem künstlerischen Anspruch. Und das merkt man gerade in Junge und der Reihe, wo er wirklich auf einem extrem hohen Niveau wirklich eine Zielgruppe anspricht, die andere Leute eher so, ja, wir machen Cocomelon laut und bunt und dann sind die Kinder schon zufrieden.
Ja. Na?
Und ich glaube, gerade dieser Anspruch ist kommerziell nicht ganz das, was sich verkauft.
Genau. Und ich glaube, also die Pause hat sich auch ein bisschen so bewahrheitet, wie es mit Studio Ghibli weiterging. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, dann ging es so ein bisschen den Bach runter.
Ja, das werden wir aber dann nächstes Mal sehen.
Wir haben jetzt noch 3 Filme vor uns, die wir dazu jetzt gucken wollen. 2 davon habe ich schon gesehen, einen davon hast du gesehen. Und beim einen, den wir nicht gesehen haben, hat man auch nicht Gutes.
Ja, ja, ominös, ominös, was du hier erzählst.
Darum müssen wir mal schauen.
Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich wirklich schon drauf.
Ja, wird interessant auf jeden Fall. Glaube ich auch mal eine ganz andere Folge oder Folgen. Ich weiß gar nicht, wie wir es aufteilen. Da müssen wir uns noch mal unterhalten. Zeitlich, auf wie das Ganze so ein bisschen klappt. Aber auf einem guten Punkt. Die 2 Filme waren gut. Können wir abschließen. Es war eine schöne Ghibli-Folge. Und dann werden wir uns, glaube ich, beim nächsten Mal wieder hören.
Ja, also ich kann dem soweit auch nur zustimmen und werde mich dann auch so langsam verabschieden. Bis zum nächsten Mal.